Deutschlandfunk, Information und Musik.
Mehr Gerechtigkeit. Die will die SPD mit einem neuen Konzept für die Vermögenssteuer erreichen. 1997 wurde die unter einer SPD-Regierung abgeschafft. Die Steuer soll für Multimillionäre und Milliardäre gelten. 1% des Vermögens soll danach abgegeben werden. Dafür sollen wiederum kleinere Einkommen entlastet werden. Zwar sind die Vermögen in Deutschland gestiegen, wie vor wenigen Monaten eine Studie dargelegt hat, aber gleichzeitig zeigte sie auch, dass die reichsten 10% der Deutschen 55% des Vermögens besitzen. Für mehr Gerechtigkeit soll auch der Mietendeckel sorgen und ein Solidaritätszuschlag, der nur noch für sehr hohe Einkommen gilt. Hinter allen diesen Überlegungen steht die Frage, ob Reichtum Verantwortung mit sich bringt und ob Vermögen auch ein moralisches Problem ist. Darüber hat sich auch der Philosoph Christian Neuhäuser Gedanken gemacht. Unter anderem fragt er in einem seiner Bücher, wie reich darf man sein? Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, Sie fordern, Herr Neuhäuser, Reichtum mindestens zu beschränken bzw. abzuschaffen. Wäre die Vermögenssteuer ein erster Schritt?
Ja, das glaube ich schon. Eine Vermögenssteuer wäre ein erster Schritt, um viele Entwicklungen, die immer mehr Menschen deutlich sehen, langsam in den Griff zu bekommen und eine Entwicklung zu verhindern, wie wir sie beispielsweise in den USA schon sehr deutlich sehen können, dass nämlich die Politik immer stärker von superreichen Menschen gesteuert werden. Und es käme zum Ausdruck, dass wir in einer Gesellschaft leben wollen, in der nicht einfach nur Erfolg oder viel Geld haben zählt, sondern Arbeit und Leistung. Denn die meisten Menschen, die superreich sind, haben das nicht durch eigene Arbeit und durch eigene Leistung erreicht, sondern einfach, weil sie Glück hatten und zur richtigen Zeit am richtigen Ort waren.
Das sind jetzt schon viele Themen auf einmal. Ich würde gerne nochmal auf das Verhältnis von Reichtum und Politik, was Sie zu Beginn gesagt haben, eingehen. Denn in den USA ist es ja tatsächlich so, und das führen Sie auch in Ihren Büchern aus, dass eigentlich, wenn man nicht reich ist, wenn man kein Vermögen besitzt, man auch zum Beispiel gar keine Präsidentschaftskandidatur antreten kann. Diese Verhältnisse haben wir ja in Deutschland so nicht. Also gibt es da nicht noch einen großen Unterschied?
Genau, da gibt es natürlich noch einen großen Unterschied, weil es nicht so ist, dass, wie Sie richtig gesagt haben, die Wahlkämpfe massiv davon abhängen, wie viel persönlichen Reichtum die jeweiligen Kandidatinnen haben. Aber natürlich ist es auch für die Wahlkämpfe der Parteien wichtig, dass die viel Geld in der Wahlkasse haben und dass es da immer wieder Spendenskandale auch in Deutschland gibt. Das wissen wir. Wir wissen auch, dass die Durchlässigkeit zwischen Jobs in der Politik und Jobs in der Wirtschaft immer stärker zunimmt. Und das kann man schon beobachten, dass die ersten Ansätze dieser Tendenzen auch bei uns stattfinden. Und ich glaube, es ist einfach eine gute Idee, da vorsorgend mit umzugehen.
Als Philosoph beschäftigen Sie sich ja eigentlich erst einmal mit einer Begriffsanalyse. Also wie definieren wir Reichtum überhaupt? Also was verstehen Sie als Reichtum und ist Reichtum gleich Reichtum?
Ja genau, das ist interessant. Ich habe, wie sehr viele andere auch, mich zunächst mit Armut beschäftigt, weil natürlich Armut das eigentliche dringlichere Problem ist. Wir wollen Armut abschaffen, war dann aber irritiert darüber, dass es ganz viele Arbeiten zur Armut gibt und zu der Frage, was Armut eigentlich ist und ganz wenig dazu, was Reichtum überhaupt ist und wie sich das bestimmen lässt. Da gibt es ganz wenig Klärungen dessen, was wir überhaupt unter Reichtum verstehen. Klar scheint zu sein, dass bei Reichtum alle sofort an Geld denken. Es geht also bei Reichtum nicht darum, viele Freunde zu haben oder viele Haare auf dem Kopf, sondern viel Geld auf dem Konto oder in Unternehmen steckend oder in Aktien. Es scheint auch so zu sein, dass man wirklich sehr, sehr viel davon haben muss. Philosophisch kann man jetzt keine klare Grenze bestimmen. Man kann nicht sagen, wenn man 30 Millionen Euro hat, dann ist man reich. Wenn man weniger hat, ist man nicht reich. Das hängt sehr stark davon ab, was man eigentlich mit diesem Begriff anfangen will. Das ist so ein bisschen wie Volljährigkeit. Dass Menschen mit 18 Jahren volljährig sind, das ist nicht naturgegeben, sondern es ist eine politische Festlegung. Ich möchte vorschlagen, dass wir zwischen relativem und absolutem Reichtum unterscheiden. Und ich würde vorschlagen, dass jemand absolut reich dann ist, wenn er oder sie deutlich mehr Geld hat, als man vernünftigerweise ausgeben kann, selbst für Luxusgüter. Und ich glaube, dass das bei sowas wie 30 Millionen Euro durchaus gegeben ist. Und ich glaube, dass man relativ reich dann ist, wenn man deutlich mehr Geld hat als die anderen Gesellschaftsmitglieder. Und ich glaube, dass das sehr viel niedriger liegt, nämlich schon bei sowas wie 300% des Durchschnittseinkommens, also bei sowas wie 5.500 Euro netto im Monat bei einem Ein-Personen-Haushalt.
Jetzt sagen Sie ja nicht per se, dass Reichtum eine schlechte Sache ist, sondern Sie verknüpfen die Diskussion, um Reichtum zu beschränken oder abzuschaffen, mit dem Begriff der Würde. Inwiefern?
Genau, also Reichtum ist nicht per se schlecht, wie jetzt beispielsweise sexistische Verhaltensweisen oder rassistische Verhaltensweisen per se schlecht sind. Es ist nicht so, dass das Streben nach Reichtum in sich auch schon diesen unmoralischen Keim trägt. Das ist ein bisschen wie Ehre. Nach Ehre zu streben ist nicht per se schlecht. Schlecht wird es erst dann, wenn man dabei gewissermaßen rücksichtslos wird. So ist das bei Reichtum gewissermaßen auch. Und dann ist die Frage, okay, aber was ist denn der Maßstab dafür, wenn das schlecht wird? Und mein Vorschlag ist dazu sagen, Reichtum wird dann schlecht, wenn es auf Kosten der Würde anderer Menschen geht. Und wenn das verhindert, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der alle Menschen mit der gleichen Würde zusammenleben können.
Könnte man sagen, dass sich auch, sagen wir mal, in der Art und Weise, wie Reichtum und Würde zusammenhängen, doch im 20. Jahrhundert oder gegen Ende des 20. Jahrhunderts einiges verändert hat? Denn es gab ja auch mal durchaus ein Bewusstsein dafür, wer reich ist, der hat auch eine gewisse Verantwortung. Also eben das klassische Eigentum verpflichtet. Es gibt die berühmten Fälle wie Andrew Carnegie, der versucht hat, zumindest als armer Mann zu sterben. Das ist ihm nicht gelungen, aber der sehr viel gespendet hat. Könnte man sagen, dass es da vielleicht auch in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts vielleicht nochmal eine Veränderung gegeben hat, die einhergeht mit so Begriffen wie Haifischkapitalismus?
Ja, auf jeden Fall. Ich muss man sagen, das ist eine Bewegung, die findet man immer in der Geschichte. Selbst im Römischen Reich gab es Phasen, wo die Menschen dann so astronomisch reich geworden sind und die Patrizier und Plebejer so auseinandergedriftet sind, dass kein gemeinsames Leben quasi mehr möglich war. Und das ist auch so, dass das zu sehr großem sozialen Unfrieden führt. Die letzten 100 Jahre gedacht war, dass so, dass vor den beiden Weltkriegen es auch so war, dass die soziale Ungleichheit sehr groß geworden ist und es ein Reichtum gab und eine Schicht von reichen Menschen, die völlig abgehoben waren von dem Rest der Gesellschaft. Und dann durch die Weltkriege letztlich war es so, dass das nivelliert wurde, aber auch durch die sozialistische Bedrohung, dass man mehr Sozialpolitik gemacht hat, die für mehr sozioökonomische Gleichheit gesorgt hat. Und in den 70er und 80er Jahren ist es dann wieder aufgebrochen, eben durch diesen Neoliberalismus, der dafür gesorgt hat, dass es plötzlich wieder akzeptabel war, ausschließlich nach Reichtum zu streben und sich nicht um die gesellschaftlichen Kosten zu kümmern. Und die Ideologie, die dahinter steckt, war eben zu sagen, naja, wenn man für sich selber nach Reichtum strebt, dann ist das so, dass man auch für die Gesellschaft insgesamt sorgt, weil ja man dadurch dafür sorgt, dass die Gesellschaft insgesamt auch reicher werden würde, nämlich vor allen Dingen in der eigenen Person.
Das widerlegen Sie ja auch in Ihrem Buch. Also Sie sagen ja, dass Reichtum eigentlich fast immer mit sich bringt, dass bestimmte Hierarchien in der Gesellschaft entstehen.
Genau, es entstehen Hierarchien, ökonomische Hierarchien, politische Hierarchien, aber auch soziale Hierarchien. Und diese gehen immer mit zwei Problemen einher, diese Hierarchien, nämlich mit Machtungleichgewichten und mit Statusungleichgewichten. Dann ist es nämlich so, dass wir plötzlich nicht mehr in einer egalitären Gesellschaft leben, also in einer Gesellschaft, in der wir uns alle als gleich und auf Augenhöhe begegnen, sondern es ist so, dass wir plötzlich auch Angst haben müssen, dafür entlassen zu werden, politisch nicht ernst genommen zu werden, in unserem sozialen Status nicht berücksichtigt zu werden. Und Reichtum hat diesen Effekt auf all diesen drei Ebenen, weil reiche Menschen einfach über den Markt vermittelt sehr stark soziale Strukturen steuern können. Meine These ist eben, wenn die Machtungleichgewichte und die Statusungleichheiten zu groß werden, dann ist ein Zusammenleben in Würde nicht mehr möglich. Und da drin steckt das eigentliche Problem von Reichtum.
Aber, und damit werden Sie sicherlich in diesem Interview nicht zum ersten Mal konfrontiert, hinter dem, was Sie fordern, steht auch sofort auf der anderen Seite der Vorwurf, dass es eine Neiddebatte und Enteignung sei im Prinzip auch rechtswidrig.
Ich habe mich extra, als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, bevor Juristen, die sich mit Verfassungsrecht beschäftigen, versichert, dass es so ist, dass die Interpretationsmöglichkeiten des Grundgesetzes eigentlich relativ groß sind. Eine klassische Enteignung ist nur dann rechtswidrig, wenn sie nicht dem Gemeinwohl dient oder durch das Gemeinwohl gefordert ist. Wenn die Würde der Menschen untergraben ist, ist das klarerweise der Fall. Eigentlich muss ich auch sagen, dass ich keine Enteignung im eigentlichen Sinne fordere, sondern ich würde für eine Steuergesetzgebung plädieren, die über die Zeit hinweg dazu führt, dass sich der Wohlstand der Gesellschaft viel gleichmäßiger verteilt. Und ich glaube, dass das sehr gut ohne Enteignung geht, auch vor dem Hintergrund, dass Enteignung immer ein sozusagen sehr staatshoheitliches Mittel sind, wo man mit der Keule kommt gewissermaßen. Das hat gerade im 20. Jahrhundert auch eine ganz grausame Geschichte. Und das Zweite mit der Neiddebatte, ich glaube, dass die Menschen nicht neidisch sind, sondern unter der Ungerechtigkeit leiden, die aus einer zu großen ökonomischen Ungleichheit entsteht, weil dann die Machtungleichgewichte und die Statusungleichheiten so groß sind und weil dann immer deutlicher wird, dass sich anständige Arbeit gewissermaßen nicht lohnt. Wenn ein Krankenpfleger oder eine Altenpflegerin nur ein Tausendstel dessen verdient, was jemand an der Börse verdient, dann finde ich, kann man sich schon fragen, ob die Wertschätzung dieser Tätigkeiten in unserer Gesellschaft richtig verteilt sind.
Der Philosoph Christian Neuhäuser über die philosophische Perspektive auf Reichtum und die damit einhergehende Ungerechtigkeit in der Gesellschaft.